Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
Viele werden möglicherweise noch nicht von ihr gehört haben, aber vom 8. bis 12. September dieses Jahres fand im französischen Montpellier die 8. internationale Konferenz über Windenergie und ihre Auswirkungen auf wildlebende Tiere, CWW, statt. Ein großes Treffen von Fachleuten aus aller Welt, um sich über einen naturverträglichen Ausbau und den aktuellen Stand der Wissenschaft der Windenergie auszutauschen. Auch das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende war auf der Konferenz vertreten, und zwar durch seine stellvertretende Direktorin und Leiterin der Abteilung Fachinformation, Dr. Elke Bruns. Mit ihr werfe ich heute einen Blick zurück auf das Programm der Konferenz und auf interessante neue Erkenntnisse, die sie von dort mitgebracht hat. Und damit wieder herzlich willkommen zu Naturschutz und Energiewende, der KNE Podcast. Mein Name ist Thorsten Renal Erke und es freut mich, dass Frau Dr. Bruns sich Zeit genommen hat für diesen Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Liebe Frau Bruns, wie ich vermute, werden viele unserer Zuhörenden noch nicht so recht von der CWW gehört haben. Wer oder was ist das? Was sollte, was muss man darüber wissen?
Ja, die CWW ist ja eine sehr große internationale Konferenz, bei der es explizit um die Auswirkungen des Windenergieausbaus auf die Tierwelt geht. Und es gibt sie seit 2011, also noch nicht ganz so alt. Seit 2018 findet sie jährlich statt. Und sie war übrigens auch schon mal in Deutschland. Da hat sie an der TU Berlin stattgefunden. Das war im Jahr 2015. Das war jetzt für mich persönlich der erste Berührungspunkt mit dieser Veranstaltung. Und wichtig zu sagen ist natürlich auch, dass es sich um eine Wissenschafts- und Netzwerkveranstaltung handelt, die auf der einen Seite dem Austausch der Forschenden untereinander dient, aber auch der Verzahnung letztlich der Wissenschaft mit den Energieversorgern, die ja für den Ausbau der Erneuerbaren, sag ich mal, zuständig sind. Jetzt in der letzten Veranstaltung bei der CWW in Montpellier stand diese Veranstaltung unter dem Motto Coexistence in a Changing World, Sharing Existing Knowledge, Challenges and Emerging Solutions. Und ich denke, das ist eine ganz gute Beschreibung dessen, was das Ziel dieser Veranstaltung ist.
Ja, seit wann nimmt das KNE an diesem globalen Austausch teil? Und viel wichtiger die Frage, was macht die Konferenz für das KNE so wertvoll?
Also wir waren das erste Mal, wenn ich mich recht erinnere, 2019 dabei, ich vom KNE aus.
2015 in Berlin.
Ja, aber da war ich noch an der TU Berlin. Also nein, da war ich auch schon nicht mehr an der TU Berlin, aber auch noch nicht im KNE,
sagen wir so. Richtig.
Ja, also 2019, da sind wir nach Portugal gefahren und haben uns da erstmals ja einen Überblick darüber verschafft, welche technischen Systeme zur Abschaltung es gibt, um eben Vögel zu schützen. Da gab es eine größere Zahl von Anbietern, die wir hier in Deutschland sonst nicht persönlich treffen oder auch mit denen man schwer in Kontakt kommt, jedenfalls nicht persönlich. Und das war so der erste Grund, einmal daran teilzunehmen und sich einen Überblick auch darüber zu verschaffen, welche Forschungsfragen stehen denn jetzt so aus dieser internationalen Perspektive noch im Vordergrund. Das ist vielleicht nicht ganz überraschend. Es sind eigentlich immer ähnliche Fragen oder auch heute noch ähnliche Fragen, wo untersucht wird, ja, wie können wir eine besser belastbare Aussage darüber treffen, wie hoch die Kollisionsrisiken einzelner Arten sind. Und dabei geht es eben nicht nur um Brutvögel oft, es geht auch um den Vogelzug. Das ist auch ein wichtiges Thema so aus internationaler Perspektive. Es geht um die Entwicklung von Kollisionsrisikomodellierungen oder Modellen. Das ist auch immer oder gerade in den USA ein Thema gewesen. Wie gut kann man tatsächlich auch auf so einer Modellierungsbasis das Kollisionsrisiko prognostizieren? Es geht bei den Fledermäusen sehr stark darum, wovon das Kollisionsrisiko dort abhängig ist. Sind es nur, sage ich mal, die Witterungsbedingungen oder gibt es noch andere Möglichkeiten festzustellen, ob, sage ich mal, Rahmenbedingungen vorliegen, die das Kollisionsrisiko erhöhen? Da gibt es dann zum Beispiel jetzt immer so Ansätze, die sagen, man sollte die Flugaktivität also die reale Flugaktivität mit einbeziehen, wenn man das Abschaltmanagement steuern will. Also da sind die Themen im Groben eigentlich immer gleich geblieben. Man hofft aber, sage ich mal, durch so eine fortgesetzte Arbeit an diesen Fragestellungen doch immer diesen Wissensstand zu erhärten und zu verbessern und eben auch bessere und genauere Aussagen treffen zu können. Das steht nach meinem Eindruck aber so ein bisschen auch ja im Gegensatz zu dem Effekt, dass wir ja, wenn wir das immer globaler betrachten, wie das ja auf dieser Konferenz gemacht wird, wir natürlich es auch immer mit noch mehr unterschiedlichen Ökosystemen, noch mehr unterschiedlichen Arten zu tun haben. Also da muss man auch irgendwann mal gucken, wie bekommt man das irgendwo wieder zusammen, dass man irgendwie jetzt sehr, sehr viele Erkenntnisse zwar hat, gesammelt hat, über die ganze Welt verteilt mittlerweile. Wie bekommt man das vielleicht in so einer Art Meta-Auswertung oder Meta-Studie mal wieder zusammen, was man an vielen, vielen Einzelerkenntnissen gewonnen hat? Das scheint mir eigentlich eine sehr wichtige Perspektive zu sein, weil immer weiter einzelfallbezogen zu schauen, was hat jetzt diese Windenergieanlage an diesem Standort für Auswirkungen auf eine bestimmte Art, bringt einen dann noch nicht so viel weiter. Wenn man das aber, sage ich mal, an vielen Stellen untersuchen würde oder viele Daten zusammenführen würde durch so eine Art Metastudie, könnte man da vielleicht noch belastbarere Erkenntnisse rausziehen.
Da würde mich natürlich interessieren, inwiefern diese Erkenntnisse aus sozusagen anderen Kontinenten auch relevant sind für uns hier in Deutschland und für die Arbeit des KNE. Kann man die Erkenntnisse mit einbeziehen? Bringen die uns weiter oder sind sie erstmal nur interessant?
Sie sind natürlich erstmal interessant, sage ich jetzt mal, aber die Übertragbarkeit ist zum Teil wirklich sehr eingeschränkt. Da haben wir es mit Wüstenökosystemen zu tun, auch mit ganz ja besonderen, auch anderen Tierarten. In Südafrika zum Beispiel, in denen geht es auch zum Teil um die Auswirkungen auf Säuger. Das ist bei uns so ein bisschen eher in den Hintergrund getreten, zu schauen, ist auch die Wildkatze oder sind andere Säuger betroffen. Das, würde ich sagen, ist also kurz gesagt nicht direkt übertragbar. Was aber interessant ist, so global und international einmal zu schauen, ist, um was für eine Art von Projekte es sich dort handelt, die da realisiert werden. Die sind nämlich um ein Wesentliches größer als die Projekte, die wir hier in Deutschland und teilweise in Europa kennen. Wenn da sich ein Akteur entschließt, einen Windpark zu bauen, geht es da gleich um mehrere hundert Megawatt bis zu ja, auch bis zur Größenordnung in den Gigawatt-Bereich einreichen. Mit diesen Projektentscheidungen werden also sehr weitreichende, sage ich mal, Weichenstellungen vorgenommen. Und wenn es dann da gelingt, in diesen Großprojekten so das Grundprinzip zu verankern, dass man zunächst versucht, Beeinträchtigungen zu vermeiden, auch durch Abschaltung zum Beispiel, Beeinträchtigungen durch Kollisionen zu vermeiden und dann auch schaut, dass wie kann man dafür sorgen, dass eben die nicht vermiedenen Beeinträchtigungen an anderer Stelle vielleicht wieder kompensiert werden, dann hat man schon sehr viel erreicht. Also für diese Großprojekte ist es ein wichtiger Vorteil, wenn man das so implementieren kann.
Klingt für mich auch so, als ob die thematischen Schwerpunkte dieser Konferenzen eigentlich immer so ein bisschen kontinuierlich bearbeitet werden und nicht so neue Dinge thematisiert werden, sondern Kontinuität vorherrscht.
Ja, das gibt es. Wie ich ja schon sagte, dann es fallen keine ganz neuen Fragestellungen vom Himmel, sondern man versucht eher die Fragestellungen, die man hat und bisher nicht so richtig gut beantworten kann, besser zu beantworten und bessere Grundlagen dafür zu bekommen. Ein Beispiel vielleicht dazu. Es gab bei einer Konferenz ja das Thema, dass man durch farbige oder kontrastreichere Rotorblätter die Wahrnehmung dieser Hindernisse im Raum sozusagen verbessern könnte und dadurch Kollisionsrisiken senken könnte. Das war seinerzeit, glaube ich, auch schon in 2019 Thema auf dieser ersten CWW-Konferenz in Portugal. Und jetzt in der letzten Konferenz wieder gab es eine Special Session zu diesem Thema, schwarze Rotorblätter oder auch farbige Rotorblätter. Was hat man darüber herausgefunden? Kann man davon ausgehen, dass sie tatsächlich diesen Vermeidungseffekt haben? Und es wurden wiederum Studien präsentiert, vorgestellt. Eine, zu der hat sich das KNE auch schon geäußert, das war diese Studie in Eemshaven, die in den Niederlanden durchgeführt worden ist von RWE beauftragt, wo herausgefunden wurde, dass eben an dem Standort in dem Fall die Rotorblätter keinen messbaren oder keinen signifikanten Effekt hatten für die Vermeidung. Das wurde dann aber gegenübergestellt den Studien aus Südafrika, wo eine, und jetzt spannend, rot-weiße Kennzeichnung oder rote Färbung der Rotorblätter offensichtlich zu einer messbaren Wirkung geführt haben. Und da sieht man, das Thema wurde schon über einen längeren Zeitraum weitergeführt. Man versucht rauszubekommen, woran kann es liegen, dass es mal funktioniert und mal vielleicht nicht so gut funktioniert. Hat es mit der Umgebung zu tun? Hat es mit den Kontrasten vor Ort zu tun, die dort sind? Hat es mit den Arten zu tun, die unterschiedlich darauf ansprechen, ob diese höheren Kontraste gegeben sind oder nicht? Und ich habe den Eindruck, da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Da wird man noch weiterschauen und auch gucken, ob das tatsächlich eine belastbare Vermeidungsmaßnahme werden kann.
Also die Frage, mehr Mut zur Farbe oder nicht, ist noch nicht endgültig entschieden.
Auf internationaler Ebene jedenfalls noch nicht.
Sie, Frau Bruns, haben sich ja sehr intensiv in den letzten Jahren mit dem Thema der Antikollisionssysteme, AKS, beschäftigt. Auf welche Lösung setzen denn hier Akteure anderer Länder im Vergleich zu Deutschland?
Es ist interessant zu sehen, dass Akteure anderer Länder auch grundsätzlich auf Abschaltungen als eine Vermeidungsmaßnahme, Verminderungsmaßnahme setzen, dabei aber auch stark die möglichen Ertragsverluste im Blick haben. Und vor diesem Hintergrund gibt es schon eine Reihe von Ländern, die auch Antikollisionssysteme einsetzen, um ihre Abschaltung für Vögel zu steuern und gleichzeitig, also einerseits eben eine wirksame Vermeidung dadurch zu erzielen und andererseits auch Ertragsverluste zu begrenzen. Es gibt aber jetzt, sage ich mal, bis auf wenige Ausnahmen, keine Länder, die Antikollisionssysteme obligatorisch vorsehen. In einigen Projekten, gerade den großen, so internationalen Projekten, beruht die Anwendung von Antikollisionssystemen zum Beispiel darauf, das ist, finde ich, sehr interessant, dass die Kreditgeber für diese Projekte, zum Beispiel die Banken, bestimmte Nachhaltigkeit oder auch Biodiversitätsschutzziele verfolgen und die Vergabe der Kredite deswegen an bestimmte Bedingungen knüpfen.
Wäre jetzt nicht unbedingt meine Erwartung gewesen, dass die Banken da Vorreiter sind?
Doch, auch die müssen ja schauen, dass sie nicht Projekte finanzieren, die, jetzt sage ich mal, international vereinbarten Konventionen und Zielsetzungen zuwiderlaufen. Und vor dem Hintergrund gibt es eben Projekte, in denen von vornherein gesagt wird, sie sollen realisiert werden, sie werden auch finanziert, wenn bestimmte grundsätzliche Vermeidungsmaßnahmen dort getroffen werden. Und da sind Antikollisionssysteme oftmals eben die Lösung, die eben, wie gesagt, den wirksamen Schutz mit der Ertragsverlustminderung sozusagen verknüpfen. Und man muss sagen, dass je höher eben in Ländern, in denen sonst pauschale Abschaltungen vorgesehen sind, je höher dort das Delta ist zwischen den Ertragsverlusten, die man hätte durch eine pauschale Abschaltung im Vergleich zu eben dem Einsatz von Antikollisionssystemen, desto attraktiver werden Antikollisionssysteme mit so einer bedarfsgerechten Abschaltung.
Was lässt sich denn generell sagen über den Einsatz von Antikollisionssystemen in Europa? Wie weit sind andere und welche interessanten Erkenntnisse haben Sie da mitgebracht?
Ja, bekanntermaßen sind ja Antikollisionssysteme in Frankreich zum Beispiel, Spanien, aber auch in Griechenland, auch in Portugal, apropos Zugrouten, im Einsatz. Mehr als hier in Deutschland auf jeden Fall. Ich habe mit einem Systemanbieter in Frankreich gesprochen, der sagte, dass er seine Firma alleine so etwa 200 Systeme installiert hätte. Es dürften aber mindestens doppelt, wenn nicht dreimal so viele Systeme sein, die dort schon in Betrieb sind. Der Einsatzbereich von Antikollisionssystemen in Frankreich ist aber ein anderer. Das wissen wir schon. Sie werden nämlich teilweise nur in Anführungsstrichen zur Vergrämung eingesetzt. Dann werden Warnsignale ausgelöst, die den Vogel entweder ja veranlassen sollen, die Anlagen zu umfliegen oder aufmerksamer werden lassen sollen. Nur ein Teil der Systeme wird auch tatsächlich zur Abschaltung eingesetzt. Jetzt ist es aber so, dass in Frankreich die Betreiber verpflichtet sind, ein 3-jähriges Monitoring zu machen, wenn die Anlagen in Betrieb genommen worden sind. Und dann wird auch geschaut, erreicht denn das Antikollisionssystem, also die Schutzmaßnahme, auch tatsächlich, dass die Kollisionen ausreichend vermieden werden. Und da hat man festgestellt, dass es doch an einigen Standorten noch zu vielen Kollisionen gekommen ist, was dann in Frankreich die Regierung darin bestärkt hat, zu sagen, auch wir müssen mal uns die Wirksamkeit dieser Systeme genauer anschauen.
Der Vergrämungssysteme?
Nein, der sogenannten Antikollisionssysteme, die entweder Warntöne auslösen oder zu Abschaltungen führen. Wir müssen uns das einfach genauer angucken, was diese Systeme tatsächlich detektieren können, in welcher Entfernung sie die Vögel mit welcher Sicherheit erkennen können und ob man davon ausgehen kann, dass sie dann sozusagen ja dann auch wirksam sind und das Ziel der Schutzmaßnahme auch erreichen. Und da man das bisher nicht systematisch gemacht hat, ist man jetzt zu der Auffassung gelangt, dass auch diese Systeme sich einer Wirksamkeitsprüfung unterziehen sollen. Sie sollen nachweisen, welche Detektionsleistung sie haben und unter welchen Voraussetzungen diese Detektionsleistung erreicht werden kann. Und dazu wird jetzt gerade ein Standardisierungsprozess aufgesetzt. Der Standardisierungsprozess in Frankreich zielt darauf ab, auch wie wir es hier in Deutschland gemacht haben, die Regeln für die Erprobung, Datenerfassung und Datenauswertung zu standardisieren, damit eine Vergleichbarkeit zu schaffen und auch so etwas wie eine Gesamterfassungs- oder Schutzrate zu ermitteln, um die Leistungsfähigkeit der Detektion beschreiben zu können.
Aber in Frankreich hat man offensichtlich dann zunächst die Schwelle erst einmal etwas niedriger angesetzt und in Auseinandersetzung mit der Praxis, mit dem Monitoring, dann setzt man sie jetzt etwas höher.
Ja, es gibt noch keine Schwelle, das muss man sagen. Ja. Also in Frankreich hat man es anders gemacht als wir hier in Deutschland. Da hat man erst die Antikollisionssysteme, die Systemanbieter sozusagen als funktionsfähig, als marktreif angeboten haben, eingesetzt und stellt jetzt durch das Betriebsmonitoring fest, es reicht vielleicht nicht. Und wir in Deutschland haben es andersrum gemacht. Wir schalten sozusagen diese Wirksamkeitsprüfung oder die Wirksamkeitsnachweise vor und wollen die Systeme erst einsetzen, wenn sie das nachgewiesen haben.
Wenn sie perfekt sind.
Ja, perfekt nicht, aber wenn sie wirklich zuverlässig sind. Ja, einfach sicher ist, dass man das Schutzziel damit auch erreicht. Und das wird in Frankreich jetzt derzeit erstmal eher nachgeholt. Und man orientiert sich dabei an den Standards, die wir hier in Deutschland haben, die insbesondere auch der Prüfrahmen für Antikollisionssysteme in Schleswig-Holstein konkretisiert hat und gesetzt hat. Und ja, dieser Prozess läuft noch. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Standards die gleichen sein werden, aber das führt auf jeden Fall schon mal dazu, dass die Systeme, die jetzt hier außerhalb von Deutschland in der Anwendung sind und die wir hier in Deutschland einsetzen wollen, besser miteinander vergleichbar sind im Hinblick auf die Wirksamkeit.
Das ist doch ein sehr schönes Beispiel der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Gibt es denn auch gewisse signifikante Unterschiede bei den Problemstellungen in Deutschland und Europa im Vergleich zu anderen Weltgegenden?
In der Sache ähneln sich die Problemstellungen, aber natürlich sind in anderen Weltgegenden andere Arten betroffen und auch die Konflikte sind regional unterschiedlich. Bei der CWW wird immer explizit auch auf die Problematik des Vogelzugs hingewiesen. Anders als in Deutschland, wo wir uns sehr stark auf die Brutvögel fokussiert haben, geht es ja in Ländern, die zu diesen Hauptzugrouten gehören, sehr stark um die Frage, wie kann man zu Zeiten des sehr konzentrierten Vogelzugs dort dafür sorgen, dass diese Vögel nicht noch zusätzlich durch Windenergieanlagen gefährdet werden. Sie sind dort sowieso schon stark, sage ich mal, gefährdet dadurch, dass es Jagd und illegalen Abschuss und all diese Dinge gibt. Und man will aber verhindern, dass eben zusätzlicher Stress sozusagen dadurch ausgeübt wird, dass noch ein Kollisionsrisiko mit Windenergieanlagen obendrauf kommt. Insofern geht es da auch um ein Abschaltmanagement während der Hauptdurchzugzeiten, die auch mit Hilfe technischer Systeme, sag ich mal, durchgeführt oder davon zumindest unterstützt werden. Das heißt also, dass da zum Beispiel Radarsysteme eingesetzt werden, um rechtzeitig herannahende Vogelschwärme zu identifizieren und dann die Windenergieanlagen zu den Zugzeiten abzuschalten.
Nicht in die Vogelzugkorridore hineinzubauen, wäre nicht eine Option.
Das ist sehr schwierig, weil es teilweise sehr starke Verengungen gibt, dieser Flugkorridore. Also es gibt ja so einen westlichen Flugkorridor über Gibraltar, einen mittleren so über das Mittelmeer und einen östlichen über Länder wie Libanon, Israel, Ägypten. Und in diesen Ländern grundsätzlich zu vermeiden, in die Korridore reinzubauen, ist anscheinend schwierig. Natürlich spielt die Standortwahl da auch oder kann da großen Einfluss drauf nehmen. Aber wenn dort, sage ich mal, in Ägypten zum Beispiel große Windparkprojekte realisiert werden sollen. Und das ist der Plan. Das wird auch von der ägyptischen Regierung so unterstützt. Und es geht um mehrere hundert Megawatt. Dann ist für diese Parks auf jeden Fall auch ein Abschaltmanagement während der Flugzeiten erforderlich.
Und die wirtschaftlichen Einbußen werden klaglos ertragen.
Ja, da habe ich mich gewundert, dass ich, natürlich hört man von den Energieversorgern immer, dass die Projekte wirtschaftlich sein müssen. Und ich habe jetzt bei den Diskussionen aber nicht vernommen, dass die wirtschaftliche Belastung durch diese Abschaltungen oder Schutzmaßnahmen so kritisch gesehen wird, dass man auch die Projekte in Frage stellen würde.
Also beim Klagen ist noch Luft nach oben.
Ja.
Im nächsten Jahr, Frau Bruns, findet die Konferenz in Malaga statt. Das ist schon beschlossen, muss ja auch mit ein Jahresvorlauf. Ist schon bekannt, mit welchen Themenschwerpunkten man sich da befassen wird? Wird es irgendwie neue Schwerpunkte geben? Und zeichnet sich ab, dass das auch für das KNE wieder interessant ist, dahin zu fahren?
Ja, tatsächlich, wir haben es eben gerade schon gesagt, es wird immer am Ende der Konferenz festgelegt, wo der nächste Austragungsort, hätte ich fast gesagt, sein wird. Und welches Land, welche Institutionen in diesem Land sich dann die Verantwortung aufbürden, die nächste Konferenz zu organisieren. Da gibt es ja Komitees, die sich darum kümmern, auf freiwilliger Basis das zu organisieren, ein wissenschaftliches und ein organisatorisches Komitee und eine Steuerungsgruppe, die machen sich jetzt ans Werk, um das Programm für die nächste CWW auf die Beine zu stellen und auch sicherzustellen, dass das wieder in angenehmer Atmosphäre in Malaga durchgeführt werden kann. Aber ich vermute mal, ich werde im nächsten Jahr nicht teilnehmen und mal pausieren. Vielleicht auch stattdessen, wenn ich was über die AKS-Entwicklung wissen will, auch mal schauen, was sich hier auf den hiesigen Veranstaltungen so tut und was man darüber in Erfahrung bringen kann. Und ja, ich würde, wenn ich den Veranstaltung etwas mitgeben könnte, sie gerne nochmal darauf hinweisen, zu sagen, es wäre auch eigentlich ganz gut, nochmal einen Schwerpunkt vielleicht zu setzen auf die Fragen, wie wird jetzt Vogelschutz und Windenergie in Europa zukünftig gehandhabt werden? Was haben wir da für Ansätze auch in den verschiedenen europäischen Ländern, Brutvögel, Zugvögel zu schützen? Welches Land guckt auf welche Arten? Wird das unterschiedlich gesehen? Wird das unterschiedlich gehandhabt? Das können wir jetzt so uns zwar denken, sage ich jetzt mal so, aber es hat noch nie so einen Fokus gegeben, wo das mal näher beleuchtet worden wäre. Und ich fände das vor dem Hintergrund der Rechtsentwicklung, die wir jetzt gerade durchlaufen haben, sehr interessant, was das eben für den Vogelschutz an Windenergieanlagen in Europa bedeutet.
Dann sollten wir einen solchen Impuls einmal geben, ob man sich vielleicht dazu durchringen kann, so etwas zu organisieren an Austausch. Mhm. Liebe Frau Bruns, zum Ende unseres Gespräches noch eine Frage. Nach 4 anstrengenden Konferenztagen, was nehmen Sie mit für die Arbeit des KNE von dieser Konferenz?
Zum einen natürlich viele Kontakte und Gespräche und Ergebnisse dieser Gespräche. Einen aktuellen Überblick über die technischen Systeme, nicht nur Antikollisionssysteme, sondern auch solche, die Erfassung und das Monitoring erleichtern. Und natürlich den aktuellen Forschungsstand, sowohl zu den Auswirkungen auf Vögel und Fledermäuse, als auch zur Vermeidungswirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Das scheint mir auch ein sehr wichtiges Thema zu sein. Also alle diese neuen Erkenntnisse werden dann natürlich in unsere laufende Arbeit einfließen.
Dann viel Erfolg dabei.
Danke.
Liebe Frau Bruns, vielen Dank für diesen lebendigen Einblick in ein großes und bedeutsames internationales Ereignis. Vielleicht leisten wir einen kleinen Beitrag dazu, diesem etwas mehr Aufmerksamkeit in Deutschland zu schenken. Oder der eine oder die andere macht sich im kommenden Jahr selbst auf den Weg zu dieser Konferenz.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitere Fragen über den naturverträglichen Ausbau der Windenergie oder speziell zu den Antikollisionssystemen haben, finden Sie eine Vielzahl an Publikationen auf der Internetseite des KNE. Danke fürs heutige Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.